Was mich angeht, kann ich dem, was David Grush gesagt hat, zu 100% zustimmen.
As far as I'm concerned, I 100% agree with what David Grush has been saying.
Aber auch hier gilt, ich kann nicht über das hinausgehen, was er öffentlich gesagt hat. Ich respektiere ihn sehr. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Ich habe den allergrößten Respekt vor David Grush.
Willkommen zurück bei EXO Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Die UFO-Enthüllungen in den USA schreiten immer weiter voran und ein Ende ist nicht abzusehen. Einer der neuesten Insider, die ausgepackt haben, ist Dr. James T. Lakatsky, ein früherer Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes DIA. Und zwar in diesem neuen Buch hier hat er ausgepackt, Initial Revelations. Und darin schreibt er, die USA seien im Besitz eines Fluggerätes unbekannter Herkunft und hätten sich Zugang zu seinem Inneren verschafft. Darüber habe ich mit Dr. Colm Kelleher gesprochen. Er ist einer der Co-Autoren des Buches und er ist ein Biochemiker, der schon lange für die US-Regierung an geheimen Sachen forscht und der auch früher das geheime UFO-Projekt ORSAP für den Militärgeheimdienst DIA gemanagt hat. Dr. Kelleher muss genau aufpassen, was er sagt, denn er unterliegt gleich drei Geheimhaltungsvereinbarungen und er ist an das gebunden, was das Pentagon ihm erlaubt zu sagen. Also, genau hinhören, was Dr. Colm Kelleher uns hier zu sagen hat. In the meantime, it's become a famous quote here.
Inzwischen ist das ja ein ziemlich berühmtes Zitat geworden, das am Anfang vom 9. Kapitel Ihres Buches steht. Und ich zitiere, am Ende eines Treffens im Jahr 2011 im Kapitol mit einem US-Senator und einem Unterstaatssekretär einer Behörde stellte Lakatsky, der einzige Anwesende der Autoren dieses Buches, eine Frage. Er erklärte, die USA seien im Besitz eines Raumschiffs unbekannter Herkunft und hätten sich erfolgreich Zugang zu seinem Inneren verschafft. Dieses Raumschiff hatte eine stromlinienförmige Konfiguration, die für einen aerodynamischen Flug geeignet war, aber keine Lufteinlässe, keinen Auspuff, keine Flügel oder Steuerflächen. Tatsächlich schien es weder einen Motor noch Treibstofftanks oder Treibstoff zu haben. Lakatsky fragte, was war der Zweck dieses Raumschiffs? War es ein Raumschiff zur Lebenserhaltung, das lediglich zum Wiedereintritt in die Atmosphäre diente? Oder was? Und wenn es ein Raumschiff war, wie hat es funktioniert? Also war der Grund, warum Sie diese Dirts in Auftrag gegeben haben, zu verstehen, wie dieses Raumschiff funktioniert, was Herr Lakatsky gesehen hat, um zu sehen, wie die Technologie funktioniert?
Bevor ich diese Frage beantworte, muss ich Ihnen ein bisschen Kontext geben. Erstens ist dieses Zitat eine genaue Wiedergabe dessen, was passiert ist. Und wie Sie feststellen werden, stammt dieses Zitat aus dem Jahr 2011. Das ORSAP-Programm der DIA wurde im Dezember 2010 eingestellt. Das heißt, die von Dr. Lakatsky geschilderten Ereignisse fanden statt, nachdem das ORSAP-Programm beendet war. Das ist Punkt 1. Und als zweiten Punkt war der Prozess der Veröffentlichung dieses Buches, aus dem Sie gerade zitiert haben, ein langwieriger Prozess, weil das Defense Office of Pre-Publication and Security Review, auch bekannt als DOPSE, das Manuskript vor der Veröffentlichung überprüft hat. DOPSE kontrolliert alles, was in so einem Manuskript steht. Sie kontrollieren es sehr genau. Außerdem haben sie das Manuskript an die Defense Intelligence Agency geschickt, damit die Sicherheitsprüfer es sich ansehen. Darüber hinaus wurde das Manuskript auch an das Department of Homeland Security geschickt, welches in diesem Buch einige Male erwähnt wird, um es überprüfen zu lassen. Kurz gesagt, was in diesem Buch steht, wurde vom Pentagon kontrolliert. Es ist wirklich gründlich geprüft worden. Das Pentagon hat 7 Monate gebraucht, um das Buch zu überprüfen. Und danach erhielten wir das, was vom Pentagon freigegeben wurde. Das Entscheidende bei einer Sicherheitsüberprüfung durch DOPSE ist die Auflage, aus Sicherheitsgründen nicht darüber hinauszugehen, was in dem Buch steht.
not to go any further than what's in the book.
Wenn Sie also über etwas reden, das darüber hinausgeht, was im Manuskript steht und vom Pentagon genehmigt wurde, dann kriegen Sie Probleme. Was ich also sagen kann, ist, dass das, was in diesem Abschnitt steht, absolut korrekt ist, aber ich darf nicht näher darauf eingehen. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ich bin mir nicht sicher, inwieweit Ihre Zuhörer oder auch Zuschauer mit dem Ablauf von streng geheimen SCI-Verfahren und den TSSCI-Freigaben vertraut sind. Aber im Rahmen dieses Verfahrens durchlaufen Sie einen Indoktrinationsprozess, bei dem Sie Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Und wissen Sie, diese Geheimhaltungsvereinbarungen werden extrem ernst genommen. Wenn man nun also über das, was man im Rahmen der Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben hat, hinausgeht und etwas darüber erzählt, was dieses oder jenes Programm beinhaltet, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen. Für sowas bekommt man nicht einfach nur einen Anruf und einen Klaps auf die Finger. Dafür geht man ins Gefängnis. Wissen Sie, diese Top-Secret-TSSCI-Freigaben und die damit verbundenen Geheimhaltungsvereinbarungen werden im nationalen Sicherheitsapparat der USA sehr, sehr ernst genommen. Unterm Strich ist dieses Zitat und alles, was es impliziert, zu 100% korrekt. Alles, was es umfasst, ist korrekt.
Also nur, damit ich das richtig verstanden habe. James Lakatsky sagt in diesem Zitat, dass er wusste, dass die USA im Besitz eines geborgenen Raumschiffes sind. Und er hat davon erfahren, nachdem OSEP beendet war.
Wie gesagt, ich kann mich nicht dazu äußern, wann genau er davon erfahren hat.
Gut, verstehe. Also möchte ich Sie auch nicht weiter drängen, so wie Jeremy Corbell.
Das kann ich gut verstehen. Im Moment unterliege ich drei verschiedenen Geheimhaltungsvereinbarungen. Ich muss meine Worte also mit Bedacht wählen. Dr. Lakatsky muss auch sehr vorsichtig damit sein, was er sagt. In unserem Beruf hat Informationssicherheit eine sehr hohe Priorität.
Verstehe. Aber in dem Podcast mit Jeremy Corbell hat Ihr Kollege James Lakatsky noch eine weitere interessante Sache gesagt. Und zwar auf eine Frage von Jeremy Corbell hin. Da hat er gesagt, dass es unterm Strich vielleicht keinen Schlussstrich gibt. Beziehungsweise, dass es vielleicht mehrere Schlussstriche gibt. Und an einer anderen Stelle im Interview sagte er, dass die UAPs keine einheitliche Form haben, sondern sie sehen alle unterschiedlich aus. Wie ist das möglich?
Sie wissen ja sicherlich, dass die US-Regierung bereits in den Jahren 1947 und 48 mit Project Sign und Project Grudge begonnen hat, sich mit dem UAP-Phänomen zu beschäftigen. Daraus entwickelte sich Project Blue Book, das 1969 eingestellt wurde. Aber während Project Blue Book wurden riesige Mengen an Daten über die verschiedenen Größen und Formen von UFOs gesammelt. Außerdem gab es eine ganze Reihe von zivilen Forschungen, unter anderem von MUFON, der Organisation, mit der OSAP zusammengearbeitet hat. Das Mutual UFO Network hat im Laufe der Jahrzehnte Aberdutzende von unterschiedlichen Größen und Formen von UFOs erfasst, die mit Menschen in den USA und Europa und im Grunde weltweit interagiert haben. Von langen Zylindern, großen Dreiecken, mittelgroßen und kleinen Dreiecken bis hin zu scheibenförmigen Objekten, also den üblichen Formen einer fliegenden Untertasse, ist alles dokumentiert worden.
Flying saucer shapes have been documented.
Und das, wie gesagt, nicht nur in den USA, sondern auch andernorts. Was Dr. Lakatsky damit sagen wollte, war, dass diese erstaunliche Vielfalt an Größen und Formen, die im Laufe der Jahre beobachtet wurde, auch im Rahmen des OSSE-Programms dokumentiert wurde und dass es immer noch keine Erklärung dafür gibt. Uns ist kein Grund bekannt, weshalb eine derart große Anzahl von UFOs in verschiedenen Größen und Formen mit der Menschheit interagiert.
There is no reason that we're aware of where such a vast number of sizes and shapes of UFOs should be interacting with humanity.
And it's also like on a more profound level, the question is also. Und auf einer tieferen Ebene ist natürlich auch die Frage, was ist das überhaupt für eine Technologie? Denn es könnte ja sein, dass die Technologie, um von einem weit entfernten Planeten oder aus einer anderen Dimension in unseren dreidimensionalen Raumzeittraum zu gelangen, oder wie auch immer man das nennen will, dass diese Technologie an die spezifische Form des Raumschiffs selbst gebunden ist. Also könnte es sein, dass jedes dieser Objekte eine andere Art von Technologie nutzt? Das ist doch ziemlich mysteriös, oder?
Ja, und es ist uns nie gelungen, einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der UFOs und ihrer Form oder Größe herzustellen. Wir von OSSEP haben zusammen mit dem National Institute for Discovery Science eine sehr hohe Anzahl von sehr großen dreieckigen Objekten dokumentiert, die in den 90er und 2000er Jahren über die USA und Europa flogen.
United States and Europe during the 1990s and the 2000s.
And some of these, und einige dieser Objekte haben extrem hell geleuchtet. Sie flogen über dicht besiedelte Gebiete der USA und Europas, vor allem über Belgien. Charakteristisch für diese Objekte war, dass sie völlig lautlos waren. Manchmal gaben sie ein leises Brummen von sich. Gleichzeitig waren diese Objekte in der Lage, von Null auf extreme Geschwindigkeiten zu beschleunigen, und das praktisch ohne Zeitverlust. Ein anderer Fall, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben, war der berühmte Tic-Tac-Fall vor der Küste von San Diego, den die USS Nimitz Task Force sehr genau dokumentiert hat. OSSEP hat diesen Fall im Jahr 2008 untersucht, also 9 Jahre bevor die New York Times im Dezember 2017 darüber berichtet hat.
And uncovering by the New York Times in December of 2017. But back in
2008 wussten nur eine Handvoll Leute von diesem Fall. Und OSSEP war das erste Programm, das diese Tic-Tac-Form tatsächlich dokumentiert hat. Ein Objekt von der Größe eines Harrier Jets und einer Länge von etwa 14 Metern.
A Harrier, which was about 46 feet in length. It was shaped like a Tic-Tac.
Das Tic-Tac-förmige Objekt schien keine aerodynamische Oberfläche zu haben und es hatte keinerlei erkennbaren Antrieb und wurde von den F-18-Piloten, die beauftragt waren, mit diesem Tic-Tac-förmigen Objekt zu interagieren, visuell gesichtet. Außerdem wurde es von der vorwärtsgerichteten Infrarottechnologie des F-18-Jets erfasst. Die USS Princeton war eines von vielen Schiffen, die zur Nimitz Carrier Strike Group gehörten und die das Verhalten des Tic-Tac ebenfalls dokumentiert haben. Aber genauso wie diese riesigen Dreiecke in der Lage waren, quasi ohne jede Anstrengung von 0 auf Mach 7 oder 8 zu beschleunigen, konnte dieses Ding innerhalb weniger Sekunden von der Meeresoberfläche bis auf ungefähr 30 Kilometer Höhe springen. Was die F-18-Piloten, die das Tic-Tac-förmige Objekt beobachtet haben, ziemlich verblüfft hat.
To a point that was about 20 miles distant in a couple of seconds. So the acceleration.
Es scheint also, dass die Beschleunigungs- und Leistungseigenschaften weder von der Form noch von der Größe abhängig sind. Ich meine, die dreieckigen Objekte, die von Nitz und Orsep dokumentiert wurden, waren mitunter so groß wie ein Fußballfeld, also ca. 90 Meter von einer Spitze zur anderen. Die Form und Größe spielen offenbar keine Rolle. Die Leistungsfähigkeit dieser UAPs scheint, wie die Zeugenaussagen belegen, unabhängig von Größe und Form zu sein.
Einige Leute behaupten ja, dass man bei Orsep nur Werwölfe auf der Skinwalker Ranch gejagt hätte, auf Kosten der Steuerzahler. Das ist natürlich Quatsch. Die haben dort unter anderem eine riesige Datenbank mit fast 250.000 UFO-Fällen zusammengestellt. Übrigens konzipiert von Dr. Jacques Vallée, den ich dazu auch schon mal interviewt habe. Aber die Frage ist ja, welche Handlungsmuster und Motive werden erkennbar, wenn man so viele UFO-Fälle gemeinsam analysiert? Auch das ist größtenteils noch geheim. Aber immerhin konnte ich Dr. Kelleher einige sehr interessante Informationen über das Phänomen entlocken. Das gesamte Interview gibt es ab sofort auf exomagazin.tv auf Deutsch und auf Englisch. Schaut mal rein und bitte unterstützt uns dort mit einem Abo auf unserer Website. Denn ich sag euch, es ist gar nicht so einfach, unabhängigen Journalismus über UFOs zu machen. Ich danke euch. Bis bald. Ciao.